Ja, weil wie du sagst, ne, man denkt sich so, ja, man ist ja schon sehr eingeschränkt nur mit dem Geradstich, aber dem ist ja nicht so. Da kann man offensichtlich noch sehr viel mehr herausholen. Und es
Ja.
geht halt auch nicht nur um die Schnelligkeit.
Deswegen Geradstichmaschine. Hallo und herzlich willkommen bei Einfach näher, der Nepark Podcast. Ich bin Tanja und ich darf mich in jeder Folge mit einem Gast über eine ganz bestimmte Maschine aus dem Nähzimmer unterhalten. Wir wollen darüber sprechen, warum es gerade dieses Modell geworden ist, was sie besonders gut kann, was vielleicht nicht so gut funktioniert und natürlich will ich wissen, was damit genäht wird. Wenn ihr mehr Infos oder Bilder braucht, dann schaut mal auf euren Podcast-Player in die Show Notes. Dort drin gibt es ganz viele Links zu den Produkten, die wir heute ansprechen, aber dort geht es auch auf unseren Nähratgeber und dort seht ihr die ganzen Gäste mit ihren Maschinen und eine Vorschau auf die nächste Folge. Abonniert am besten unseren Podcast auf eurem Podcast-Player oder folgt uns auf Instagram. Einfach näher Podcast heißt der Kanal und dort könnt ihr auch kommentieren. Und am besten ist es, wenn ihr dem Nähpark folgt, auf Facebook, Instagram oder auf YouTube. Und wer das alles nicht will, der abonniert einfach einen Newsletter bei uns im Shop. Wenn ihr dann Fragen habt, könnt ihr die uns sogar per E-Mail stellen unter service@nähpark.com mit dem Hinweis, dass es um den Podcast geht. In der heutigen Folge ist die Karina wieder bei mir. Die war schon mal da mit einer anderen Maschine, aber heute sprechen wir über ihre Yuki TL 2200 QVP Mini. Hallo Karina.
Hallo Tanja, schönen guten Morgen. Ich freue mich, dass ich nach so kurzer Zeit nochmal mitmachen darf.
Ja, und ich habe jetzt extra den Namen mal vollständig gesagt, beziehungsweise es ist sogar noch eine Abkürzung drin, denn eigentlich heißt QVP auch noch Quilt Virtuosa Pro. Also eigentlich ein sehr langer Name für eine relativ kleine Maschine mit wenig Funktionen.
Ja.
Aber wir haben vorhin mal drüber gesprochen, ja, wie nennt man das Teil? Also es gibt
Genau.
viele verschiedene Namen. Du nennst sie.
Für mich ist es einfach mein Yuki Schnellnäher, so ganz klassisch, ohne Modellnummer, ohne alles. Aber ja, es gibt natürlich dieses QVP und Mini und was alles noch dazugehört.
Ja, es war ja die erste von Yuki. Mittlerweile gibt es zwei. Aber bevor wir jetzt noch mehr über die Modelle sprechen, für die, die die andere Folge nicht gehört haben, stell dich doch mal kurz vor. Wer bist du? Was magst du so? Und wo findet man dich?
Ja, ich bin Karina, 43, wohne im schönen Rheinland, bin vorrangig auf Instagram unterwegs unter Schiffchen, also Schiffchen wie das Bötchen, das hatten wir ja in der letzten Folge auch schon aufgelöst, wo das herkommt, Schiffchen mit Doppel-PH, um es möglichst kompliziert zu gestalten und ja, in diversen Nähgruppen auf Facebook, wobei ich da eher inzwischen so stille Mitleserin bin, weil ich nicht mehr so viel zum Posten komme, sonst geht zu viel Nähzeit weg. Und ich
Jo.
nähe eigentlich, ja, querbeet alles, von Taschen über Kleidung bis hin zu Kuscheltieren. Auch In the Hoop Stickdateien sind viele dabei. Und was ich nicht so gerne mache bis jetzt, sind Quiltarbeiten. Also alles, was so mit Patchwork zu tun hat, da habe ich bisher immer nur sehr kurze Ausflüge hingewagt.
Jo.
Aber vielleicht kommt das irgendwann noch.
Aber dann der Quilt
Ja.
Virtuosa Pro.
Darüber musste ich gestern auch noch mal schmunzeln. Jetzt habe ich diesen Schnellnäher, den Quilt Virtuosa Pro und quilte gar nicht.
Ja.
Das macht ja erstmal vielleicht gar keinen Sinn, aber tatsächlich war es so, als die mir das erste Mal im Internet über den Weg gelaufen ist, war das wie so ein bisschen, ja, die stach so aus der Masse heraus, eben weil sie so ein ursprüngliches Modell irgendwie ist mit Drehreglern. Es gibt nur einen Stich, eine Stichart. Es gibt kein Display, kein Mega-Elektronik-Hightech-Teil, wie die sich ja alle in den letzten Jahren gegenseitig überboten haben. Und da war das Interesse irgendwie geweckt. Allein durch diese Robustheit und dass sie aber trotzdem so kompakt, so klein ist, so mini, dass sie auch für mich ja, interessant geworden ist für meine kleine Nähecke.
Ja, also deine Hauptnähmaschine ist ja mit Technik Schnickschnack.
Ja, das ist die auch von Yuki, die DX7. Das ist so meine Haupthaushaltsnähmaschine, würde ich sagen. Da habe ich auch vorher ganz glücklich 5 Jahre lang Taschen genäht. Aber wie das eben so ist, man entwickelt sich ein bisschen weiter und dann gingen die Gedanken schon so Richtung, ja, Industriemaschine, aber wo sollte man denn sowas aufstellen? Wo kriegt man sowas her? Und dann habe ich eben diesen Schnellnäher gesehen und war sofort Feuer und Flamme. Das war preislich im Rahmen, von der Größe im Rahmen, dann bin ich so ein paar Jahre drumherum geschlichen und dann gab es bei euch so ein Silvesterkracher-Angebot und dann habe ich da doch zugeschlagen, wobei ich dazu sagen muss, ich bin wirklich lange geschlichen und zu dem Zeitpunkt gab es dann auch schon die 2300, also den
Ja.
Schnellnäher, die Somato und ich habe dann noch eine Weile hin und her überlegt, was denn jetzt für mich in Frage kommt und habe mich letztendlich, ich weiß gar nicht mehr, was den Ausschlag gab, ich glaube, es war einfach, dass die 2200er, die ich jetzt habe, mit etwas mehr Zubehör geliefert wurde und in Kombination mit dem Angebotspreis und dass sie dann halt schon auch noch ein kleines bisschen günstiger war als die Somato, habe ich mich letztendlich dann auch damit für das bewährte Nadelsystem entschieden, weil die Somato hat ja auch die anderen Nadeln, mit denen ich jetzt nicht vertraut war. Ja, und dann letztendlich habe ich gedacht, nein, ich bleibe jetzt bei dieser 2200. In die hatte ich mich ein bisschen auf den ersten Blick verliebt.
Ja, also optisch unterscheiden sie sich ja jetzt nicht so. Das sind die Aufkleber, aber das Gehäuse an sich ist ja bei beiden gleich. Ich finde es auch schwierig. Ich habe schon mal auf der H&H bei Yuki angebracht. Also wenn es nach mir ginge, wäre eine Fusion aus beiden Modellen die perfekte Lösung.
Ja.
Also eben auch ein normales Nadelsystem. Ich habe kein Problem mit Rundkolbennadeln. Es ist nicht so schlimm, wie man sich's vorstellt. Also es ist handelbar, solange man gut sieht, weil man muss sich ja seine Nadel schon anschauen, bevor man sie einsetzt, nicht nach Gefühl, so wie bei der Flachkolbennadel. Das ist schon zu lösen, aber sie hat halt, also die 2300 hat den zweiten Fädelweg für die dicken Garne. Und das habe ich beim Benutzen sehr zu schätzen gelernt, weil ich eben oft wechsle zwischen dicken und dünnen Garnen. Und bei der 2200 brauche ich einfach länger,
Ja.
bis ich es eingestellt habe. Es geht, aber es dauert halt einfach länger. Ja, der Mikrolifter, den brauche ich selten, aber den könnte man auch noch so mit reinnehmen.
Ja, das Feature hätte ich tatsächlich auch interessant gefunden. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob ich es verwechsle. Der Mikrolifter, ist das vergleichbar mit dem Floating-Modus, den die DX7 hat?
Ja.
Oder ist das, ja, ne, das, weil ich das eben so mag an der DX7, diesen Floating-Modus, dieses schwebende Nähfüßchen. Also da ist, fast ist die Entscheidung gekippt, nur wegen diesem Mikrolifter. Aber ja, ich dachte, sie wirkt so kräftig. Es wird wohl
Ja.
trotzdem eine Verbesserung zu meiner DX7 sein, was jetzt das Taschennähen angeht, ob jetzt mit oder ohne Mikrolifter.
Das ist eben der Punkt, das mir aufgefallen ist. Ich habe ja bei meiner Bernina auch so eine Möglichkeit. Ich kann den negativen Nähfußdruck einstellen. Das nutze ich auch gelegentlich, vor allem bei Taschen. Aber ich hatte bei allen Schnellnähern, die da waren, bis jetzt nicht das Bedürfnis, das sofort zu verwenden. Also es kommt noch seltener zum Einsatz. Deswegen finde ich, kann man sich da wirklich überlegen, was für den persönlichen Bedarf die bessere Lösung ist. Weil der Lieferumfang der 2200 ist schon, also ausufernd im Gegensatz zu 2300.
Ja, es sind natürlich auch schön viele Quiltfüße dabei, die ich natürlich
Ja.
vielleicht noch nicht genutzt habe. Aber ich liebe zum Beispiel dieses Ausgleichsfüßchen, was dann wie so eine Stufe drin hat. Das ist natürlich bei dickeren Lagen, wenn man was absteppen will, Gold wert. Das habe ich schon häufiger genutzt. Ansonsten würde ich schon sagen, dass ich 80% der Näharbeiten mit dem Standard-Geradstichfüßchen mache, was halt schon vorinstalliert war sozusagen. Aber ich habe auch ein ganz besonders schmales Reißverschlussfüßchen noch dazu genommen und selbstverständlich den Anti-Haftfuß. Das ist ein Muss bei manchen klebrigen Oberflächen.
Ja.
Aber der Transport ist auch ohne phänomenal, ist ganz klar. Also man merkt ganz deutlich den Unterschied zur, ich sage mal in Anführungszeichen, normalen Haushaltsmaschine. wie stabil alleine die Maschine auf dem Tisch steht und wie stabil auch das Füßchen auf dem Nähgut liegt. Also da wackelt nicht die Nadelstange irgendwie hin und her. Es
Ja,
gibt da
kann
ja
sie
so
ja
ein,
auch nicht.
kann sie nicht, ne?
Ja.
Und das allein macht schon den Riesenunterschied, wenn man da so mit einem störrischen Taschenprojekt irgendwie einmal um die Ecke und hat die quasi hochkant irgendwie stehen und versucht, die entlang zu führen. Das, ja, das würde die DX7 in ihrer Feinheit so gar nicht hinkriegen mit dieser Stabilität. Also da habe ich dann schon gemerkt, okay, das war auf jeden Fall definitiv die richtige Entscheidung. Also die Kombination aus den beiden Maschinen ist für mich, so für meinen Nähalltag, auf jeden Fall perfekt.
Ja, das ist eben der Unterschied bei diesen Snap-on-Sohlen, also wie die DX7 sie hat. Die sind praktisch, weil es geht schnell zum Austauschen. Und sie sind günstig, weil man braucht ja nur das untere Teil. Wenn ich dagegen einen Vollschaftfuß habe, wie jetzt für den Schnellnäher, die sind teurer, weil es ist ja mehr Material, man hat ja immer einen kompletten Schaft. Und es dauert länger, bis man es ausgetauscht hat. Aber eine Snap-on-Sohle, ja, die snappt halt auch mal weg, ne?
Ja.
Ist mir tatsächlich
Stimmt.
schon mal passiert an so einer Taschenecke. Da stand alles so schief, dass quasi der Auslöser dann nicht mehr gehalten hat und dann machst du so klack, lag die Sohle unten.
Okay, das ist mir noch nicht passiert, aber klar, alles, was schnell angebracht ist, geht auch
Ja.
schnell flöten, ne?
Schnell
Im
ist nicht,
Zweifelsfall.
also das war schon also schwierig für die Maschine, ja. Aber das war einfach der Punkt, das wäre mit einem Vollschaftfuß nicht passiert. Der wäre da geblieben. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum diese Maschinen bei Taschennähern so beliebt sind.
Ja.
Weil sie einfach stabil sind, schlank
Genau.
und robust.
Ja, ist eine ganz tolle Kombination. Alleine dieses Auspacken aus dem Karton, da, als ich die dann rausgewuchtet habe, habe ich schon gemerkt, gut, jetzt weiß ich, was Sie meinten mit der Bauweise und diesem, wie heißt das,
Ja.
Vollaluminium. Das macht schon den
In
Unterschied. Also,
Metall, ja.
ja. Alles schön aus Metall. Ich liebe ja auch, dass man einfach, wenn man diesen Drehregler bedient, ich bin ja schon durchaus ein Technikfreak und ich mag Touch-Displays und so weiter, aber ich liebe es einfach, wenn man irgendwo einen Knopf drehen kann. Der macht ein Geräusch, der macht Klack und ich weiß, okay, ich habe die Stichlänge nach rechts oder links verändert. Das ist schon was
Ja.
anderes, als irgendwo rumzutippen
Also,
und immer hingucken zu müssen.
das ist ein großes Thema mit diesem Hinschauen. Ich habe auch die Konstellation im Moment, ein reines Touch-Display und ein Touch-Display mit Drehknöpfen. Und da bin ich echt froh, dass ich für die Stichlänge und Stichbreite immer noch ohne hinzuschauen was einstellen kann. Und es gibt mittlerweile tatsächlich auch Drehknöpfe ohne haptisches Feedback. Ich bin verloren.
Ja,
Also,
da kann
ich
man es
drehe
gleich
und ich habe
lassen.
null Kontrolle, was ich mache.
Ja.
Und ich denke so oft dran, auch beim Autofahren. Ich habe im Auto auch zwei Drehknöpfe. Und dann dachte ich mir so, sollte ich jemals, wenn ich ein neues Auto brauche, eine Probefahrt machen und feststellen, dass die jetzt den Drehknopf auch noch ohne dieses Klackern gemacht haben, bin ich raus. Ich brauche ein anderes Auto. Ist manchmal gut gemeint, ne? Weil wenn die kein haptisches Feedback haben, kann man vielleicht sogar noch schneller drehen oder noch feiner irgendwas einstellen, ja. Aber du brauchst doch dieses Gefühl, wenn du was drehst, klack, 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 ich bin angekommen.
Genau, dass es auch
Ja.
einen Effekt hat, dass man ein bisschen mitzählen kann, gedanklich. Gut, ich war jetzt bei 3, jetzt bin ich bei
Ja,
3,2.
ja.
Ja, ist super.
Ist
Ein
auch.
Genuss.
Ja, ist bei meiner Overlock so, wenn ich zum Beispiel um die Kurve nähe und das Differential erhöhe, wenn ich ein bisschen einen Kräusel-Effekt brauche in der Kurve, da saß ich da und drehe so und denke mir so, oh, die hat kein Feedback. Also du drehst einfach nur und ich dachte mir so, oh, jetzt muss ich jedes Mal hinschauen, ob ich jetzt auf 1 oder auf 2 bin.
Ja.
Und dann ist es tatsächlich so, dass bei 1 so eine Vertiefung eingearbeitet ist. Also ich merke, wenn ich meinen Drehregler wieder auf die Ausgangsposition zurückgestellt habe, dafür bin ich dankbar. Ich hätte zwar gern noch mehr, aber immerhin.
Immerhin.
Ja. Das sind aber Kleinigkeiten, die eben den Unterschied ausmachen bei der Bedienung.
Genau. Ich bin auch froh, dass die DX7 hat ja auch noch Drehregler. Die klacken zwar nicht so laut, aber sie geben einen kleinen Widerstand und man weiß auch
Ja.
da, wo man ist. Also ich begrüße das sehr. Und wie gesagt, sie ist alleine optisch schon so aus der Masse rausgestochen. Inzwischen gibt es ja auch von anderen Marken noch Schnellnäher. Für mich war jetzt ganz klar, ich glaube, selbst wenn es damals schon andere gegeben hätte, wäre es wahrscheinlich trotzdem eine Yuki geworden. Einfach als Yuki-Fan mit der DX7 bin ich ja in die Yuki-Welt gestartet und da war das für mich
Ja.
ganz klar. Die könnten mir gefallen und genauso ist es auch. Ich muss auch gestehen, nachdem ich die gekauft hatte, also den Schnellnäher, hatte die DX7 erstmal 8 Monate Pause.
Oh.
Ich habe wirklich alles, was sich nähen ließ, also wo halt nur Geradstich nötig war, dafür habe ich den Schnellnäher genommen, weil ich so fasziniert und so begeistert war, wie robust und wie, ja, ohne dass man irgendwie ganz vorsichtig hantieren muss, man doch mit diesem Gerät nähen kann.
Ja, es ist irgendwie entspannter, das Nähen, weil man keine Angst um die Maschine haben muss. Ich
Genau.
sage da meistens, ja, mein Gott, wenn die Nadel abbricht, also das ist der schlimmste Fall, die Nadel bricht ab, Rest vom Kolben raus, Abfall, neue Nadel rein, weiter nähen. Dann wird es bei meiner normalen Nähmaschine passieren, oh, muss ich meistens auch gleich einen Greifer ausbauen und alles ausfädeln und Maschine neu starten.
Und
Ja.
bloß hoffen, dass es irgendwo hingefallen ist, wo man drankommt. Ja.
Ja.
Also ich sage immer, die DX7 ist die Maschine fürs Feine und der Schnellnäher ist die fürs Grobe. Wobei die DX7 schon auch wirklich ein Allrounder ist. Wie gesagt, ich habe jahrelang sehr happy damit Taschen genäht, aber sie kam einfach bei den ganz dicken Stellen an ihre Grenzen. Ganz klar, das merkte man dann schon. Die hat sich gequält, es sind Nadeln abgebrochen. Oft ist es ja auch gar nicht mal die Dicke, sondern es ist die Kombination aus bestimmten Materialien. Das muss gar nicht mal besonders dick sein. Manchmal mag sie das eine Kunstleder mit dem Vlies und dem Gurtband eben nicht. Dann ist schon vorbei. Da nützt auch das Handrad nichts mehr. Und ja, da ist der Schnellnäher schon, da hat man einfach weniger Angst, was kaputt zu machen. Das kommt schon auch noch dazu.
Ja, das ist der psychologische Effekt, würde ich mal sagen.
Genau. Und
Allein
das
schon der
Schrauben.
Gedanke, ich habe zwei Maschinen, im Notfall kann ich immer noch nähen.
Ja. Zwar keine Knopflöcher oder einen Zierstich oder einen Zickzack, aber ja, es gibt noch genug sonst, was man damit anstellen kann.
Ja, also wenn man mal wirklich überlegt, was der Anteil an Nähten ist, Geradstich und andere, also 90% Geradstich, 10% andere.
Wie gesagt, 8 Monate
Wenn
habe
man
ich
nicht
die eine nicht
gerade
gebraucht.
irgendwie Zierstich-Fan ist oder so, dann hat man mal was zum Versäubern, aber die meisten haben ja dann auch noch eine Overlock und nutzen die dafür und
Genau.
dann das berühmte Knopfloch.
Gibt es denn eigentlich irgendeinen Schnellnäher, der oder zumindest in dieser Robustheitsklasse, sage ich jetzt mal, der noch was anderes außer Geradstich macht? Gibt es da irgendwas, wo ein Zickzack noch mit dabei wäre oder wo? Oder Knopfloch? Also gibt's, oder ist das
Also,
so, dieses Schnellnäher, hat das diese Charakteristik, dass es immer nur Geradstich?
nein, es geht auch im Zickzack, weil wenn du in die Industrie schaust, hast du ja die ähnlichen Konstellationen. Yuki macht ja auch Industriemaschinen und da gibt es das ja auch als Geradstich und als Zickzack oder Spezialmaschinen für bestimmte Sachen. Aber dann hast du halt wieder eine bewegliche Nadelstange seitlich und alles, was sich seitlich bewegt, kann auch ausbrechen und dann halt wieder, ich würde sagen, dann wird es halt verhältnismäßig teurer, also wesentlich teurer, wenn die Nadel sich zur Seite bewegt. Da müsste man wirklich auf Industrie jetzt bei neuen Maschinen umsteigen. Oder du findest irgendwo eine alte, eine robuste Maschine, die das vielleicht noch kann, die man ja Eisenschwein nennt.
Ja.
Ja, da gibt es bestimmt noch was, aber bei den neuen, ich warte auch. Es ist ja, ich gucke jetzt gerade mal, lass mich mal schauen. Es ist ja im März H&H. Schauen wir mal. Vielleicht
Gibt es
finden
da
wir da ja
Neuheiten?
was. Ja, keine Ahnung, aber wir schauen einfach mal und dann nächstes Jahr oder nächstes Jahr und übernächstes Jahr. Also Der Wunsch ist ja da, man hört es immer wieder von den Nutzern der Geradstichmaschinen, das jetzt noch mit Zickzack oder Knopfloch eben wäre super.
Ja,
Wäre ich
diese
dabei.
eierlegende Wollmilchsau wird ja immer noch gesucht.
Ja, nein, also ich glaube, die wird es nicht
Wird es
geben.
nie geben.
Weil bei mir müsste die dann ja auch noch sticken können. Also.
Ja, richtig, das kommt natürlich unbedingt noch dazu. Das ist
Und
wirklich Wunschkonzert.
ja, wer will denn nur mit einer Maschine arbeiten?
Auch
Also
richtig, ja.
wenige, wenn man sagt, ich habe absolut nur ganz wenig Platz, ich kann nur eine Maschine hinstellen, dann wäre das vielleicht die Lösung. Aber man sieht es ja jetzt schon beim Thema Kombimodell, Overlock, Covermaschine, Nähstickkombination. Es kommt immer der Punkt, wo du dir denkst, oh, ich wäre jetzt fast fertig, aber jetzt muss ich nochmal umbauen. Auch wenn es, also wenn wir ehrlich sind, in den letzten 10 Jahren wesentlich einfacher geworden ist mit dem Umbauen, trotzdem halt immer noch eine Unterbrechung im Nähprozess ist.
Ja, und dann scheut man sich wieder. Dann denkt man sich, ja gut. Also ich bin halt auch eher immer zwiegespalten, was Kombimaschinen angeht, genau wegen dieses Umbauens. Und natürlich liebe ich dann schon auch die Abwechslung. Also nach diesen 8 Monaten war es schon auch ein Genuss, wieder die DX7 rauszuholen und
Ja.
dann schon auch nochmal zu schauen, ach ja, die hat ja auch noch diesen schönen Zierstich, den hätte ich gern nochmal angewendet oder jetzt für ein ganz feines Stöffchen. Da ist natürlich diese robuste Schnellnähermaschine ist dafür irgendwie der Overkill. Also je dünner die Stoffe werden, habe ich so den Eindruck, desto mehr denke ich dann schon, ja, jetzt hätte sie schon auch das auf der DX7 machen können. Aber ja, dass man sich mal hier an diese Maschine und mal an die andere setzen kann oder ganz klassisch, wenn man die Jeansjacke näht, dass man die eine zum Nähen, die andere zum Absteppen mit dem dickeren,
Ja.
schöneren Garn nimmt, hat natürlich einen Riesenvorteil. Das ist natürlich ganz klasse, ja.
Das ist eben der Punkt, warum es dann doch früher oder später, ja, wie sagt man immer, Nähmaschinen sind Herdentiere. Oder ich habe dann mal gesagt, sind wie Katzen, keine Einzelhaltung. Und dann sind zwei schon cool.
Ja, definitiv. Wenn die sich auch noch so schön ergänzen, dann macht es das umso spaßiger.
Ja, nur im Zubehör werden sie sich nicht ergänzen, weil ja das eine nicht an der anderen montiert werden kann. Also du hast jetzt quasi Doppelzubehör.
Genau. Ich habe für beide einen, ja, einen beschichteten Fuß, für beide ein schmales Reißverschlussfüßchen. Und natürlich beim Schnellnäher liegt immer der Schraubenzieher mit dabei,
Ja.
damit ich schnell auch mal was austauschen kann. Ich lege mir immer so die klassischen Füßchen, die ich eventuell gebrauchen könnte für das Projekt, schon mal parat. Es ist nicht ganz so schnell wie Snap-on, ganz klar, dass es nicht geklickt ist, dass ein bisschen geschraubt werden muss, macht aber ja auch wieder so ein bisschen den Reiz aus, dass man hier mal ein bisschen
Ja.
schraubt und da mal ein bisschen mehr ölt. Von daher.
Ja. Reinigen und Ölen gehört ja dazu, geht bei der 2200 ja auch viel einfacher, weil weniger dran ist. Ich finde es gut bei der 2200, dass sie so eine Schraube hat, die ich mit der Hand anfassen kann. Also eigentlich braucht man jetzt nicht unbedingt einen Schraubendreher. Wenn man lang mit dem Fuß näht, sollte man ihn schon mit dem Schraubendreher anziehen, weil der kann sich ja auch lockern mit der Zeit oder halt öfter mal hinfassen. Aber es gibt auch Schnellnäher, wo du immer einen Schraubendreher brauchst.
Okay.
Und das nervt mich dann.
Ja, ich
Aber
drehe
ich.
einmal kurz an und dann mache ich
Ja.
das mit dem Finger weiter. Das geht
Also,
dann, geht ganz
ja.
gut. Ja.
Geht auch schneller. Also wenn du jetzt wirklich so
Ja.
eine Schraube komplett mit dem Schraubendreher rausdrehen musst, weil du sie nicht anfassen kannst, weil sie einfach so klein ist oder so
Ja.
dünn, stört mich. Aber ich habe da so eine Schublade mit Rändelschrauben. Dann mache ich immer gleich die normale Schraube raus und mache die rein, die ich mit der Hand anfassen kann.
Ja, verständlich.
Und dann geht das Ganze auch schneller. Es gibt sogar Schnellspannschrauben für einen Schnellnäher.
Okay.
Habe ich in der Industrie gesehen, dachte mir so, ah, das ist ja cool. Also einfach nur ziehen, Fuß ran, loslassen. Aber ich bekomme es nicht hin. Also diese Feder, die in diesem Schnellspanner drin ist, die ist so heftig. Ich habe keine Ahnung. Ich habe sie bis jetzt noch an keiner Maschine so richtig zum Laufen gebracht. Vielleicht habe ich auch die falsche. es nicht. Also, falls jetzt jemand sagt, so, ha, Schnellspannschrauben, die gibt es nicht bei uns, das ist kein Originalzubehör. Bitte selbst recherchieren.
Aber
Ich
apropos
befürchte.
nicht hinbekommen.
Ja.
Was ich ja nicht hinbekomme, ist das mit dem automatischen Einfädeln. Ich habe von dir schon den Tipp gehört, du drehst dir die Maschine, weil man ja nun anders auf die Nadel guckt. Und ich weiß, es hat einmal funktioniert. Ich habe mir auch viele Videos angeguckt. Ich weiß auch, dass es nicht bei jeder Nadelstärke funktioniert. Aber ich bin im Moment immer noch schneller mit dem manuellen Einfädeln
Ja.
als mit dem Nadeleinfädler. Ist das bei allen Schnellnähern so? Oder hätte ich mir doch eine andere Marke nehmen sollen? Ist das nur bei Yuki so kompliziert? Oder vielleicht löst sich auch der Knoten irgendwann im Kopf. Aber ich habe das bisher noch nicht zuverlässig hinbekommen, dass ich sagen würde, okay, das ist jetzt eine Arbeitserleichterung.
Also ich würde sagen, es ist ja bei allen von der Technik her gleich, weil es um 90 Grad verdreht ist. Also in der Feinheit können die sich schon unterscheiden, aber wie sie dran gebaut sind, wie sie runtergedrückt werden, die Winkel sind da überall gleich. Es kann natürlich auch sein, dass mit deinem Einfädler was nicht stimmt. Also kann ja immer mal vorkommen. Das könnten wir einfach mal rausfinden, wenn wir uns irgendwo mal sehen, dass wir es mal an einer anderen Maschine ausprobieren, ob es da besser funktioniert. Mir hat es wirklich geholfen mit dem Drehen. Und mich eine Zeit lang damit zu beschäftigen, bis es dann wieder drin ist. Ansonsten höre ich auch öfter, dass viel mit der Pinzette eingefädelt wird. Was aber auch geht, ist, es gibt ja so einen manuellen Einfädler noch
Ja.
von Prim, den man so an der Nadel runterschiebt. Vielleicht
Stimmt,
geht
ja.
das zumindest schneller als Pinzette. Aber ich kann nicht dir spontan jetzt nicht sagen, ob es ein allgemeines Problem ist. Weil manche Einfädler, ich will jetzt nicht sagen, checkt man einfach nicht, sondern die liegen einem von der Bewegung her einfach nicht.
Ja.
Kann man nichts dagegen machen. Es liegt vielleicht am Rechtshänder, Linkshänder, am Sehen, wie man was sieht. Weil wenn man zum Beispiel mit den Augen ein Problem hat mit bestimmten Winkeln oder Überschneidungen, dann hält man den Faden einfach immer falsch. Also
Okay, ja.
kriegen wir
Ah.
raus irgendwann.
Ja, ich habe auf jeden Fall den Ehrgeiz nach dem Gespräch. Weil als ich mich gestern so ein bisschen vorbereitet habe, musste ich wieder schmunzeln über diese Einfädler-Geschichte, weil auch meine Nähfreundinnen haben mir auch schon Videos zugeschickt. Aber guck mal, das geht doch so. Also wahrscheinlich ist es wirklich so ein Ding, wenn man den Dreh mal raus hat, wird es wahrscheinlich funktionieren. Ich habe mich jetzt halt an meine manuelle Fädelweise so dran gewöhnt, dass ich das einfach automatisch immer mache. Aber ich werde es auf jeden Fall, ich gebe dem Ganzen nochmal eine Chance, sagen wir so.
Ja. Ja, machst du haben mal eine relativ große Nadel
Ja.
rein. Und die Nadel mit der Taste hochstellen, also nicht mit dem Handrad. Und nimm mal irgendwie neonfarbiges Garn oder so, also was man wirklich gut sieht. Und vielleicht noch eine Lupe dazu, um einfach mal zu schauen, ob der Haken überhaupt durchs Nadelöhr geht. Weil
Ja,
wenn
okay.
der von Haus aus vorbeigeht, dann kannst du einfädeln, wie du willst. Das wird nichts.
Kann ich fädeln, wie ich will?
Ja, also einfach mal ohne Garn runterdrücken und schauen, ob dieser ganz feine Draht überhaupt durchs Nadelöhr geht.
Ja, das ist ein guter Tipp, das werde ich mal ausprobieren.
Das Ausschlussverfahren.
Genau. Drehen wir das Ganze mal um und ziehen es mal von der anderen Seite auf. Ja, gute Idee, das werde ich machen.
Ja, aber wie ist es vom Nähen an sich jetzt? Haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Wenn du dran sitzt. Du hast den Drehregler angesprochen, aber wir haben ja noch so Transporteurversenkung, Rückwärts, Taste, Ellbogentaste.
Ja, das fand ich witzig. Das habe ich mal gehört, dass einige das mit dem Ellenbogen bedienen. Ich mache das ganz normal mit der Hand. Habe ich noch nicht herausgefunden, was daran der Vorteil sein soll, dass man das mit dem Ellenbogen macht. Da verrenke ich mich.
Okay.
Also ich mache das einfach ganz klassisch mit der Hand. Was mich so ein bisschen irritiert hat, ich liebe diese Maschine über alles, aber die Position des Kniehebels ist für mich etwas ungünstig. Das ist ja so mittig angebracht. Bei der DX7 ist es rechts, ist für mich perfekt. Wenn ich jetzt am Schnellnäher sitze und ich bin ein großer Kniehebelfan, Dann benutze ich den Kniehebel am Schnellnäher tatsächlich nur bei den ganz schwierigen Stellen, weil wenn ich den benutze und ich nehme auch das Fußpedal mit links, alles gut, aber ich sitze dann so weit links, dass ich das Nähgut gar nicht mehr so richtig vor mir habe und muss mich dann mit dem Oberkörper wieder ein bisschen zur Maschine hindrehen. Und das
Ja.
ist auf Dauer nicht so gut für den Rücken.
Ja.
Deswegen, ich weiß nicht, ob das auch, das wird eine individuelle Sache sein. Manche werden es lieben wahrscheinlich, dass es in der Mitte ist. Aber ich war halt auch das über 5 Jahre so gewöhnt bei der DX7, dass der rechts ist. Und ich sitze dann eben genau vor der Maschine. Mein Knie geht schön nach rechts, aber bei dem Schnellnäher muss ich mich gefühlt einen halben Meter weiter nach links setzen, damit ich den Kniehebel bedienen kann, der einfach mittig ist. Gibt es da
Ja.
Erfahrungswerte von anderen Kundinnen? Ist das mein individuelles Problem oder benutzen
Ah,
die einfach keinen Kniehebel?
beim Thema Kniehebel gibt es so viele verschiedene Aussagen. Petra lacht ja schon immer. Ich habe am Anfang auch immer gemeckert über diesen blöden Kniehebel und ich benutze den nicht und ich brauche den nicht. Und habe ich bei meiner Maschine damals auch nicht unbedingt gebraucht, weil die einen Sensorhub hatte. Also die hat schon auch immer den Fuß angehoben. Da konntest du mit einem Pedal tippen quasi, auch den Nähfuß anheben. Aber jetzt, wenn ich dann an der Overlock sitze, ne, nehme ich einen Kniehebel oder eben die Hand. Da gibt es keine Alternative. Und ich habe dann den Tisch tiefer gestellt und plötzlich ging's. Also bei mir war es der Tisch. Aber das war ein grundsätzliches Problem. Also alle Maschinen standen bei mir zu hoch. Jetzt stehen alle ein bisschen tiefer. Dann geht's auch. Aber das, was du sagst, eben mit mittig und rechts, kenne ich auch von anderen Maschinen, dass einfach jemand gesagt hat, die ist so groß und dann ist der Kniehebel auch noch rechts, ich komme gar nicht hin. Also, den umgekehrten Fall höre ich jetzt nicht so oft, dass jemand sagt, der ist mir zu nah am Bein. Ja, aber kann ich verstehen, vor allem wenn man den schon intensiv an einer anderen Maschine nutzt und er ist dann nicht im gleichen Abstand. Also ich würde mal sagen, wenn man jetzt misst vom Nähfuß zum Loch vom Kniehebel, ist der Abstand bei der DX7 bestimmt größer als bei der 2200.
Absolut. Und es ist ja nun nicht so, dass die 2200 so eine Riesenmaschine ist. Es ist halt die Mini. Also da wäre es eigentlich schon, außer es hat jetzt konstruktionsbedingte Gründe, hätte man den eigentlich locker rechts anbringen können. Sag ich jetzt so, als überhaupt nicht Fachfrau.
Keine Ahnung, aber man hätte vielleicht den Kniehebel noch anders formen können. Also man kann ihn ja auch biegen. Die Frage ist, wenn man jetzt anfängt, an diesem Yuki-Kniehebel rumzubiegen, wie lange der das mitmacht und ob er dann noch so richtig funktioniert, wenn er dann doch irgendwann mal zu weit draußen ist.
Ja.
Ja,
Also auch eine
alles.
individuelle Geschichte wahrscheinlich.
Ja. Also ich höre es jetzt nicht so oft bei den Schnellnähern, dass es eine ungünstige Stelle wäre.
Okay. War mir aufgefallen.
Aber passt alles für dich nicht, also.
Ja, ist halt wenn ich denn überhaupt einen habe, ein Kritikpunkt an dieser Maschine. Es kann halt nicht immer alles perfekt sein, sonst bin ich da rundum happy.
Ja.
Ich habe auch dieses Fußpedal zu schätzen gelernt, wo man ja mit einem Tipp nach hinten den Faden abschneiden kann. Das hat mich natürlich am Anfang zu Tode genervt, wenn ich in einer Steppnaht war. Und dann bin ich aus Versehen, habe ich meinen Schwerpunkt verlagert
Ups,
und dann hat er mittendrin den Faden abgeschnitten.
das kenne
Da habe ich ja regelmäßig die Krise bekommen. Aber tatsächlich, ich würde sagen, seit einem halben, dreiviertel Jahr, ich weiß nicht, was dann passiert ist, habe ich es ein bisschen geübt. Und jetzt kann ich das auch. Jetzt weiß ich, dass ich nicht wie so ein Bleifuß die Gewichtsverlagerung so nach hinten machen muss, dass ich aus Versehen hinten runterkicke, sondern dass ich mit etwas
ja.
mehr Gefühl beim Geradeausnähen bleibe.
Aber du hast es doch an der DX7 auch.
Ja, da ist es so, dass ich bei mir eingestellt habe, dass er dann verriegelt.
Ah,
Das war
ich
jetzt nicht
dachte mir
ganz so
jetzt schon so.
schlimm.
Du hast mich jetzt schon total verwirrt, weil ja die 2300, die hat ja das Pedal geteilt. Also man hat
Ah,
rechts oder
okay.
links ein Zusatzpedal. Also man könnte das auch tauschen. Du kannst dir quasi ein Ersatzteil von der 2300 kaufen, wenn du es lieber anders haben möchtest. Yuki hat halt entschieden, wir liefern bei der 2200 den Fersenkick mit zum Schneiden und bei der 2300 das getrennte Pedal.
Ah, okay. auch noch ein Unterschied.
Und wie du jetzt so das erzählt hast, dachte ich mir so, hä? Das ist, ja, aus Versehen draufkommen, das verstehe ich. Also es passiert mir auch manchmal, ich habe ja auch einen Fersenkick. Aber wenn du da das Vernähen programmiert hast, ist das natürlich nicht so schlimm, wenn man da ab und zu mal draufkommt.
Ja, es ist auch ärgerlich, wenn man sich dann eine Naht übernäht, die gerade eigentlich besonders perfekt und gleichmäßig aussehen sollte. Aber den Faden ganz abzuschneiden, das ist natürlich, ja, in dem Moment sehr ungünstig. Aber das habe ich geübt, das habe ich im Griff, beziehungsweise im Fuß.
Ja, das ist eine Gewohnheitssache. Vor allem fällt es einem beim Schnellnäher auch mehr auf, wenn man aus Versehen draufkommt, weil es ja doch sehr geräuschvoll ist.
Ja. Und wie? Ja, apropos geräuschvoll, ich überlege gerade, ob ich jemals die volle Geschwindigkeit von dem Schnellnäher überhaupt mal ausgenutzt habe. Da gibt es ja diesen schönen Schieberegler mit Hase und Schildkröte. Ich glaube, ich bin immer noch irgendwo in der Mitte, weil es wahrscheinlich doch sehr außer Kontrolle geraten würde, wenn ich da mit Vollgas drüber rattere. Es ist ja auch immer, ich habe auch ab und zu mal so in den Anfangszeiten dieser Schnellnäher so die Kritik gelesen in diversen Kommentaren unter Beiträgen. Ja, warum denn? Warum muss denn immer alles schnell? Und ich wüsste gar nicht, wozu ich das brauche. Ja, also auf dieses Schnelle kam es mir tatsächlich auch nicht an. Also es ist natürlich sehr schön, wenn man mal eine ganz lange Bahn hat, dass man dann doch mit etwas Vollgas darüber rattern kann. Und der Transport ist super und die Naht ist nachher perfekt und gleichmäßig. Aber auf die Schnelligkeit ist es mir bei diesem, auch wenn es als Schnellnäher immer angepriesen wurde, gar nicht so sehr angekommen, sondern tatsächlich auf diese Robustheit und diesen perfekten, gleichmäßigen Geradstich ohne viel Shishi. Ne? Die Maschine, man schaltet sie ein und man näht los. Da fährt nichts hoch. Es ist nicht super empfindliche Elektronik drin, die kaputt gehen könnte. Je mehr drin ist, desto mehr kann natürlich auch kaputt gehen. Das ist der Nachteil. Und ich liebe wirklich Schnickschnack aller Art, so ist es nicht. Aber ich finde, das ist halt wirklich so diese ganz angenehme Abwechslung, dass man hier einfach einschaltet, den Fuß senkt und ab geht's.
Ja, deswegen sagen wir ja möglichst wenig Schnellnäher, sondern eher Geradstichmaschine. Aber ich tue mich ehrlich gesagt auch schwer, mir das so anzugewöhnen. Es gibt auch Leute, die es eben kaufen, weil es schnell ist. Ich hatte ja erst eine Folge mit Simone. Die hat die Brother mit 1600 Stichen. Die kann ja noch ein bisschen schneller und die macht es auch. Aber das sind wenige. Oder es kommt selten vor. Die meisten kaufen die Maschine wirklich wegen der Kraft. Und wie du es eben gerade gesagt hast, sie sind schnell einsatzbereit. Also du drückst einen Knopf und die Maschine ist da. Und du kannst anfangen. Nicht
Kein
erst.
Willkommensdisplay. Genau, die Nadel justiert sich noch. Man bekommt
Ja.
einen schönen Homescreen.
Ich mache mir noch einen Kaffee.
Ja.
So, morgens ins Nähzimmer Maschine einschalten und dann erstmal zur Kaffeemaschine, die ist schneller einsatzbereit als die Nähmaschine.
Genau. Oder wenn man an der Stickmaschine einen besonders großen USB-Stick hat, bis er die Dateien erstmal geladen
Ich
hat.
gehe mal suchen.
Ja. Das ist schon sehr angenehm. Also hat mich da auch bisher nie enttäuscht. Hat bis jetzt alles gemacht, was ich wollte. Und ich hatte mir auch direkt zu Anfang diese, ich glaube, das ist die Stichplatte für dickere Materialien, noch dazu gekauft, weil ich ja wusste, genau das ist es, was ich machen möchte. Die war jetzt nicht im Lieferumfang enthalten. Ich weiß nicht, ob die bei der Somato dabei gewesen wäre, aber das war neben dem Gleitfuß das erste tatsächlich, was ich mir dazu gekauft habe.
Ja, bei der 2300 ist eine, ich muss jetzt gerade mal schauen, dabei oder montiert. Es ist eine dabei. Ja, die normale ist dran, die für dicke Materialien ist extra dabei. Aber das Hauptthema ist hier jetzt nicht, warum ist die für dicke Materialien? Also die sieht auch von den Abmessungen her gleich aus. Das Loch ist anders ausgeformt, weil man ja meistens dann auch mit dicken Garnen näht, die dann auch mehr Platz brauchen, wenn die von unten hochkommen oder wenn sich die Schlinge bildet und dann hat man ein schöneres Stichbild mit der anderen Stichplatte. Nähen kann man es auch so. Also ist jetzt nicht
Ja.
so, wenn man sagt, ich habe jetzt ein dickes Leder, ich muss mir jetzt erst eine Stichplatte bestellen, damit ich es nähen kann. Nein, man kann es auch so nähen, aber wenn man das auch noch in Kombination mit dicken Garnen näht, ist es besser, auch eben den passenden Fuß und die passende Platte zu verwenden.
Genau. Dahingehend habe ich direkt aufgerüstet, einfach dieser, ja, der kleine Luxus, den man sich dazu kauft, sozusagen.
Ja, es ist
Gehen
ja, wie
tut
gesagt,
vieles.
es ist sehr viel dabei schon. Das ist eben der Punkt, warum ich, wenn sich jemand nicht entscheiden kann, dann als Entscheidungshilfe auf das Zubehör hinweise. Ein Obertransport, hast du den schon mal montiert?
Nein,
Nein, noch
bisher noch
nicht
nicht. Es
gebraucht.
war noch nicht nötig einfach. Ich wollte es interessehalber immer mal ausprobieren, was dann nochmal den Unterschied macht, aber tatsächlich habe ich ihn noch nicht montiert. Es sieht auch ein bisschen monströs aus.
Das ist ganz normal.
Da war ich erstmal ein bisschen, okay, bevor ich das anschraube, mache ich mich erstmal mit der Maschine vertraut. Und ich habe sie
Ja.
gekauft Ende, ich glaube Ende 2022, genau, das Silvesterangebot. Zum Jahreswechsel auf 23 war es. Und in all der Zeit habe ich es immer noch nicht geschafft, mich damit zu befassen, den Obertransportfuß anzuschrauben.
Ja, wenn du jetzt nicht das Bedürfnis hast, ist ja gut.
Ja.
Ich behaupte jetzt einfach mal, da du ja noch nicht gequiltet hast, hast du da auch kein Bedürfnis gehabt, weil wenn du das dann mal magst, dann kann es durchaus soweit sein. Also wenn du jetzt mit so einem Volumenvlies oder so arbeitest, ist wie bei der normalen Nähmaschine, der Obertransportfuß presst halt gleichmäßiger von oben nach unten, weil sie hat ja doch sehr schlanke Nähfüße. Und wenn du mit so einem schlanken Nähfuß, ne, auf so einem großen Teil nähst mit Volumenvlies, dann zwickt sich das ganz schön ein. Da habe ich zum Beispiel den Obertransportfuß dann verwendet.
Ja, das ist bei mir dann bisher noch nicht der Anwendungsfall einfach eingetreten. Aber das kann ja alles noch kommen. Also man darf nie,
Genau.
nie sagen. Ich schaue mir das immer alles bewundernd an. Das sind für mich ja wirklich Kunstwerke, diese riesigen Quilts, die da präsentiert werden. Und da kann ich mir schon vorstellen, also wenn man das, ich habe ja auch kleine Babydecken und ja, kleinere Patchwork-Projekte oder für meine Oma habe ich mal was gemacht zum 95., wo ich ja in kleinem Ausmaß gequiltet habe und da kann ich mir schon vorstellen, dass die richtigen Profis mit ihren ultradicken Lagen und meterweise Stoff, der da auch zusammenkommt, dass man da zum einen den Platz braucht und natürlich auch einen absolut guten Transport auch von oben. Das kann ich mir schon vorstellen.
Ja, aber ich meine, Quilten kann man ja wirklich auch gut im Kleinen, eben Babyquilts oder Kissen,
Ja.
Kissenvorderseiten, und damit kann man anfangen. Quilt heißt ja nicht automatisch, dass das Teil über ein Doppelbett
Ja.
drüber geworfen werden muss, weil dann wird es mit der Mini auch schwierig.
Ja, stimmt.
Sie hat ja nicht umsonst eine große Schwester. Falls da mal jemand beim Googlen drüber stolpert, es gibt ja auch eine TL 2200 QVP ohne den Zusatz Mini. Wenn man mehr Platz braucht, gibt es jetzt aber nicht bei uns. Ich weiß gar nicht, ob
Deswegen
man die in Deutschland bekommt.
ist sie wahrscheinlich mir auch noch nicht über den Weg gelaufen. Das wusste ich tatsächlich nicht. Also ich dachte mir schon, Mini ist halt wegen der kompakten Größe, aber dass es da eine große Schwester gibt, das habe ich jetzt auch neu gelernt.
Ja, mir ist es damals auch aufgefallen, so beim Googlen, weil ich in der falschen Bedienungsanleitung gelandet bin.
Oh.
Und ich glaube, da kommt dann auch irgendwann der Hinweis eben für den Frame, wie man sie in den Rahmen einbaut zum Quilten. Und ich dachte mir so, hä, was will mit dem Schnellnäher, mit dem kleinen Ding im Rahmen? Und plötzlich dann so genauer hingeschaut auf die Bilder, also, das ist was anderes. Das ist ja dann Longarmquilten. Ja, also daher der Zusatz Mini eben, weil das eine
Okay.
verkleinerte Version dieser Maschine ist.
Und kann man die Sumato als Nachfolger der 2200, weil sie heißt ja
Nein.
2300, ist gar nicht, also sind unabhängige Modelle im Prinzip.
Am Anfang kam oft die Frage, als die 2300 kam, eben ist die 2200 jetzt ein Auslaufmodell? Aber die laufen beide parallel, weil sie eben schon auf unterschiedliche Bedürfnisse ausgerichtet sind. Bei der 2300 ist meine erste Wahl, wenn jemand sagt, nur Taschen. Und bei der 2200, wenn jemand sagt, ich möchte alles damit
Ja.
machen und halt auch mal quilten. Weil, was noch schön ist, es geht mit beiden Yukis. Bei der 2300 braucht man halt noch die passenden Füße dann, weil da ist ja relativ wenig dabei. Du kannst die Maschine ja auch drehen, komplett zum Quilten, dass du mit beiden Händen freier arbeiten kannst. Da fädelst du dann sogar von vorne ein. Das wäre dann vielleicht die Gelegenheit,
Ja.
sich mit dem Einfädler zu beschäftigen. Dafür gibt es sogar noch einen extra Anschiebetisch,
Ah, okay.
der dann quasi vor, also wenn man sie gedreht hat, nach vorne nicht ganz so tief ist, sondern nach rechts und nach links für die Hände zum Auflegen.
Ah, das macht Sinn.
Du siehst, ist noch viel
Es
Potenzial
ist
da.
Potenzial.
Denkt man immer gar nicht. Man hat eine Maschine, die nur
Ja.
einen Stich kann. Ja? Und trotzdem, du hast ja jetzt schon drei Jahre.
Ja, zwei,
Silvester.
ja, 23, 24, ja, 3 Jahre habe ich sie. Gut 3 Jahre. Ja.
Und gibt noch jede Menge zu entdecken.
Ich merke das schon. Da muss man erst den Podcast machen, um auf neue Ideen zu kommen. Ja, weil wie du sagst, ne, man denkt sich so, ja, man ist ja schon sehr eingeschränkt nur mit dem Geradstich, aber dem ist ja nicht so. Da kann man offensichtlich noch sehr viel mehr herausholen. Und es geht halt auch nicht nur um die Schnelligkeit.
Deswegen Geradstichmaschine.
Ganz genau.
Wer sich anschauen will, was du damit nähst, der kann ja bei dir auf Instagram vorbeischauen. Wenn es noch irgendwelche Fragen gibt jetzt zur Maschine, an die Karina, was die Yuki betrifft, vielleicht in Kombination mit der DX7, immer her damit. Bei Spotify geht das direkt in der App oder ihr schreibt uns auf Instagram bei Einfach Näher Podcast unter der Folge oder ihr schreibt einfach an den Nähpark. Wir finden da schon einen Weg und werden euch eure Fragen beantworten. Ein Danke an dich, Karina, für die zweite Aufnahme. Wir hätten
Sehr
ja noch
gern.
eine Maschine.
Ja, die ein oder andere
Ja.
steht hier noch. Von Overlock bis Cover ist ja alles da.
Genau, dann hört ihr die Karina vielleicht noch öfter. Oder wir machen auch irgendwann mal eine zweite Folge zur 2200, wenn du dann deinen Überwurf Quilt
Wenn,
gemacht
ja,
hast.
wenn ich meine Quiltkarriere gestartet habe.
Gut. Ja, ihr hört uns dann nächsten Dienstag wieder. Da gibt es wieder eine neue Folge von Einfach Näher, der Nähpark Podcast. Bis dahin, ciao.
Tschüss.